Ihr hört Comic Review mit einem Interview-Podcast des Autors von Zinnober, Ralf Singh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal, wie angekündigt, ein kleines Special zum Buch Zinnober und der damit einhergehenden Kickstarter-Kampagne. Und sowas kann man natürlich nicht machen, ohne den Autor und Zeichner dahinter zu haben. Hallo Ralf.
Hallo.
Mit vollen Namen Ralf Singh. Du kannst dich ja mal ein wenig vorstellen. Für mich, mir ging es so, bist du irgendwo schon in Erscheinung getreten? Müsste man dich schon kennen? Oder ist das wirklich dein erstes Buch, was jetzt schon dann, das vorwegzunehmen, relativ gut aussieht, wenn es dein erstes wäre?
Also so gut muss man mich nicht kennen. Ich habe schon ein paar Veröffentlichungen hinter mir. Also meine erste Veröffentlichung war, glaube ich, sogar Schlag mich tot in den 90ern. Das war ein einseitiger Comic damals in einer Anthologie, die ich niemals gesehen habe. Ich weiß noch nicht mal, ob die jemals veröffentlicht wurde. Und dann war erstmal tote Hose und vor so 4/5 Jahren habe ich dann so beschlossen, Comics doch dann wieder ernsthafter anzugehen. Und mein erstes Ding da war, glaube ich, mit den Frank Plein zusammen im Jazam in der Anthologie. Ein 15-Seiter, den habe ich gezeichnet und der Frank geschrieben. Das war für mich dann sowas wie ein Crashkurs in Comics machen lernen. Einfach die Situation, dass ich dann mein Skript in die Hand gedrückt bekommen habe und danach arbeiten musste. Das fand ich sehr hilfreich. Und dann habe ich im darauffolgenden Jazam die Autorenrolle übernommen und geschrieben und gezeichnet hat die Seiten dann der Boris, mit dem ich auch zusammen bei Mr. Kill was gemacht habe, bei Plem Plem. Da habe ich eine, das war 8 Seiten, Story im zweiten Heft gemacht. Da habe ich auch das Cover gemacht. Also jeder, der Mr. Kill mal gesehen hat, hat bestimmt dann auch mein Cover gesehen von F2. Und da habe ich dann 8 Seiten gemacht und dann habe ich zwischendurch, also zwischen den Jazam und zwischen Mr. Kill, habe ich in den USA bei den Heavy Metal Verlag, also es gibt ja dieses Heavy Metal Magazin seit Ewigkeiten, dass das ja enorm Kultstatus hat. Das wurde vor ein paar Jahren aufgekauft und die haben daraus einen Verlag gemacht. Und da habe ich dann quasi, also die haben dann gesagt, wir suchen auch Ideen für Comic-Serien. Und dann habe ich mich mit einem befreundeten Autorin da beworben mit unserem Projekt. Und das war dann eine 4-teilige Miniserie, die habe ich komplett gezeichnet. Aber die ist nie in Deutschland veröffentlicht worden. Also das war eine US-Only-Veröffentlichung. Und habe ich so noch zwischendurch Einseiter gemacht, mal für Thorstens War bei Plam Plam und für eine andere Anthologie habe ich auch mal einen Einseiter gemacht. Das ist schon einiges, wenn ich das jetzt so
Das aufsehe. Klingt, also da müsste man dich vielleicht doch schon mal, also wie gesagt, das Cover von dir kenne ich auch, Mr. Kill ist da wahrscheinlich auch schon wirklich so ein Indiz dafür, eine Hausnummer, also für diejenigen, die dann vielleicht im Indie-Markt nicht ganz so verhaftet sind, ist Mr. Kill sicherlich trotzdem ein Name, weil der taucht ja doch hier und da mal auf. Jetzt die Frage, wie kommt man eigentlich dazu, hast du irgendeinen kreativen Hintergrund im Beruf oder ist das ein kreativer Auslass? Was ist dein Hintergrund, wie kommst du zum Comic machen?
Oh, das ist einfach meine Liebe zum Comic, also ich habe mit 13 angefangen, Comics zu lesen und ich habe mich einfach in das Medium verliebt, also nicht nur in irgendwelche Titel, sondern in das Medium an sich, an das Erzählmedium Comic. Und vor 5 Jahren hat das angefangen, da war ich mitten im Studium, ich habe beruflich nie was mit Zeichnen und Design angefangen, weil ich irgendwie schon als Jugendlicher entschieden habe, Kunst mache ich nur für mich, also Zeichnen, ich habe auch schon mit 13 dann direkt mit den ersten Comics auch angefangen, selber zu zeichnen. Und damals habe ich entschieden, ich will niemals irgendwas beruflich für jemand anderen zeichnen. Also ich will nicht irgendwie in die Grafikdesign-Richtung oder in die Illustratoren-Richtung. Und Comicmarkt in Deutschland war ja sowieso nicht wirklich ernsthaft in Erwägung zu ziehen in den 90ern. Und deswegen habe ich mich entschieden, auch meinen beruflichen Werdegang in eine ganz andere Richtung einzuschlagen. Und auf jeden Fall war ich dann vor 5 Jahren im Studium und war dann krank. Auf jeden Fall hat mich das ziemlich aus dem Studium rausgeworfen und ich war quasi 1,5 Jahre krank zu Hause. Da habe ich dann fast nur noch Comics gehabt als Rettung davor, nicht in die Depression zu verfallen. Und habe dann auch sehr viel gezeichnet und irgendwann ist das dann mit meiner Krankheit besser geworden. Aber dann wollte ich zurück ins Studio, aber so nach anderthalb Jahren war ich schon so weit raus, dass ich gesagt habe, irgendwie habe ich darauf keine Lust mehr. Und dann habe ich so weiter überlegt und gedacht, Comics haben mir ziemlich geholfen, nicht in die Depression zu verfallen und haben mir wirklich Spaß gemacht. Und habe ich gedacht, ach schon, scheiß was aufs Studium, mach was mit Comics. Und da man mit Comics zumindest am Anfang oder eine lange Zeit lang nicht wirklich Geld verdienen kann, mache ich jetzt so nebenher einfach einen normalen Tagesjob, verdiene das Minimum, was ich brauche zum Überleben und mache dann den Rest meiner Zeit wirklich Comics und versuche mir da langsam was aufzubauen. Also das ist einfach die Leidenschaft an dem Medium, das mich antreibt. Ich erzähle verdammt gerne Geschichten und ich mag halt visuell mit dem Comic zu arbeiten, mit Layouts, mit Panels. Und ich hoffe, das sieht man auch so langsam an meinen eigenen Seiten.
Nun können wir ja mal den kleinen Schritt erstmal machen. Du hast jetzt, also wenn ihr den Podcast quasi am Tag des Erscheinens hört, dann läuft die Kickstarter-Kampagne bereits. Verlinkt ist die dann auch mal zum Beitrag zu diesem Podcast auch nochmal. Dann findet ihr alle Informationen, wo ihr und wie ihr Ralf unterstützen könnt. Das Comic, um das es geht und über das wir auch reden werden, du hast mir freundlicherweise auch Heft 1 als Preview schon zur Verfügung gestellt, ist Zinnober.
Genau.
Wir können hier mal einfach mal das ganz Klassische, wenn ihr für 5 Euro, also 5 Euro in den Ring werft, dann habt ihr auch das erste PDF mit 88 Seiten in Farbe auf Deutsch und einem exklusiven Wallpaper, ist dann schon mal dabei. Angelegt ist die Serie insgesamt nachher aber auf, beziehungsweise was bekommt man denn für das gesamte Geld?
Also Zinnober ist erstmal für den US-Markt prinzipiell gemacht, weil ich in den USA am schnellsten Verlag finden konnte. Und da ist es halt ganz klassisch im Heftformat angelegt gewesen, auf 6 Hefte. Und ich bin aber persönlich kein großer Freund vom Heftformat und auch der US-Markt läuft ja früher später darauf hinaus, dass die irgendwann Trades machen. Und im deutschen Markt dachte ich mir, will ich nicht unbedingt jetzt mir selbst Konkurrenz machen und auch Hefte machen. Und dann habe ich mir gedacht, dann folge ich so ein bisschen eher dem französischen Albumformat und mache es in Form von 2 Büchern, wo dann jeweils 3 Hefte zusammengefasst sind. Und in dem ersten Buch sind quasi die ersten 3 US-Hefte. Die Hefte haben nicht klassisches 20-Seiten-Format, sondern ein paar mehr Seiten. Heft 1 hat sogar 26 Seiten. Jetzt sitze ich gerade an den letzten Seiten von Heft 2. Das hat 21 Seiten und Heft 3 wird auch so zwischen 21 und 24 haben. Und dann kommen halt noch ein paar Extras dazu, Covergalerie und ein paar Making-of-Seiten. Und dann hoffe ich, dass ich sogar weitaus mehr als 88 Seiten letztendlich machen kann. Vor allen Dingen für die geprintete Version, da will ich noch Seiten machen, die es in der PDF nicht gibt, dass es sich auch wirklich lohnt, das gedruckte Ding zu holen. Und das PDF soll dann eher so zum Lesen nebenher sein.
Mir geht's ja auch im Prinzip so. Wenn ich Comics lese, dann habe ich, weiß nicht, keine Abscheu. Man kriegt öfter mal so ein Vorab, so ein Preview als PDF. Aber es geht doch trotzdem nichts, entweder über Heft oder über das gute Buch. Und insofern finde ich die Entscheidung, das, sag mal, dem Markt anzupassen, wahrscheinlich ganz gut und eben auch gelungen. Und das, wenn du sagst, man hat eben in diesem ersten Buch diese 3 Hefte als Albumformat. Wobei Albumformat, es bleibt aber trotzdem bei der Größe vom US-Heft, oder?
Ja, genau. Ich hab auch lange überlegt, wie ich das mit den Seitengrößen hinbekomme. Aber da ich, wie gesagt, das primär für den US-Markt gemacht habe, ich kann, wenn ich das auf das klassische Euro-Format machen würde, was eher dem DIN A4 ähnelt, das ist ein Stückchen breiter, dann hätte ich Probleme, weil ich oben und unten ein bisschen wegschneiden müsste und dadurch würden einige Seiten scheiße aussehen. Mhm. Und deswegen habe ich es dabei belassen, es wird einfach dem Albumformat dahingehend ähneln, dass es zum einen vollfarbig und über 60 Seiten wird. Also ich mit Albumformat meine ich weniger das Seitenformat, sondern mehr die Anzahl der Seiten und dass es auch ein Hardcover-Ding wird.
Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Zinnober, du kannst ja erstmal ganz kurz sagen, worum es in diesem Comic überhaupt geht und worauf sich die Leser bzw. die, wie sagt man das auf Deutsch, die Backer, also die das Projekt unterstützen über Kickstarter, dann darauf freuen können. Ich meine, es wird natürlich auch ein paar Previews geben, es gibt ein paar kurze Abrisse über die Geschichte an sich, über die Charaktere, die eine Rolle spielen werden und was ich auch genial finde, was natürlich für den US-Markt wahrscheinlich extrem ziehen wird, ist das doch sehr geniale Cover von Nick Klein nebst so animierten, ist es ein GIF, keine Ahnung, nebst animierten GIF, also wie er vom Pencil, also vom Skizzieren bis hin zum Coloring und dann Highlights und tralala, richtig cool gemacht, werdet ihr alles dann sehen in der Kickstarter-Kampagne. Aber worum geht's bei Zinnober?
Also in Zinnober, das Setting ist quasi, dass irgendwann in unserer heutigen Welt Drachen aufgetaucht sind und quasi die gesamte menschliche Zivilisation platt gemacht haben, so wie wir sie kennen, und die weitgehend die Territorien auf dem Planeten erobert haben und menschliche Population ziemlich reduziert ist und sich zurückgezogen hat. Und in dieser Welt ist Claire aufgewachsen, die Hauptfigur, die dann 20 Jahre später nach dieser ersten Invasion immer noch halt darunter leidet, dass während des ersten Angriffs ihre Eltern von Drachen getötet wurden. Sie selbst wurde dann von James, einem britischen Soldaten, gerettet und aufgezogen. Der hat ihr beigebracht, wie man überlebt in dieser Welt. Zudem hat sie auch eine wirklich starke emotionale Beziehung aufgebaut. Das ist quasi ihr Adoptivvater. Aber sie leidet halt immer noch unter dem Verlust ihrer Eltern und wird halt auch angetrieben von Rache. Und das ist so das Hauptmotiv der Geschichte. Claire, die dann noch Rache an die Drachen wollen, die aber eigentlich unbesiegbar sind. Und dann taucht halt Andrew in der Geschichte auf, zu Beginn direkt, und offenbart ihr oder präsentiert ihr eine Idee, wie man den Drachen doch vielleicht noch Schaden zufügen kann und vielleicht wieder einen neuen Krieg gegen die Drachen beginnen könnte. Und Claire ist dann sofort Feuer und Flamme. Und womit sich der Comic dann eigentlich beschäftigt ist, wie weit ist denn Claire bereit zu gehen, um sich an die Drachen zu rächen? Und was ist sie bereit, wirklich auch zu opfern, auch von ihrer Menschlichkeit und ihrer Beziehung zu ihrem Adoptivvater und auch zu Andrew, die sich im Laufe der Geschichte aufbaut. Das ist das zentrale Thema. Es gibt zwar Drachen, natürlich, die spielen auch eine wichtige Rolle, aber das eigentliche Thema ist halt, wie weit ist Claire bereit zu gehen und wie viel opfert sie von ihrer eigenen Seele im Grunde. Und das ist die Spielerei, mit der ich mich beschäftige in Zinnober.
Wie ist eigentlich die Grundidee dafür? Ich meine, was ich persönlich wieder interessant finde, du bist ein Deutscher. Angedacht war dieses Comic für den amerikanischen Markt. Kommen wir gleich nochmal darauf, wie man da überhaupt rankommt. Und du lässt aber deine Handlung, zumindest deute ich das jetzt mal so aus Heft 1, was ich gelesen hatte, in London, also in England spielen. Hast du eine besondere Beziehung zu London/England? Warum lässt du es dort spielen? Persönlich finde ich das ja, um mal meine Gedanken dazu zu sagen, immer angenehmer, weil ich weiß nicht, irgendwie, wenn man so ein Comic in Deutschland spielen lässt, hat das gut für den ausländischen Markt natürlich schon vielleicht nicht ganz so den Reiz, aber auch als deutscher Leser habe ich immer eher ein Faible dafür, es im Ausland spielen zu lassen, vielleicht, weil es einen Hauch an Unbekanntheit hat. Gut, jetzt London vielleicht nicht unbedingt, aber trotzdem hat es immer noch so ein Teil von Besonderem. Wie ist es bei dir? Wie ist die Herangehensweise gegangen? Warum ist deine Handlung, spielt die dort?
Also ich hatte mal während der Entstehungsphase von Zinnober, ich diskutiere gerne in Foren und auf Twitter und Facebook gerne, also ich es ist eher weniger diskutieren, sondern philosophieren über die Comic-Szene und über die Theorie, wie man Comics macht. Und da gab es halt oder gibt immer noch viel die Diskussion wieder, was das Problem im US-Markt ist. Und da gab es dann auch irgendwann so der Gedanke, dass das auch ein Problem von US-Comics lange Zeit war. Ich habe schon das Gefühl, dass sich das jetzt mittlerweile viel, viel stark verändert. Aber damals war halt die Situation, dass man nicht so viel auf Settings eingegangen ist, was für Möglichkeiten wir eigentlich haben. Ich meine, klar, wenn man jetzt eine Fantasy-Welt macht und eine Science-Fiction-Welt, wo alles komplett ausgedacht wird, ist eine Sache. Aber eine Geschichte, die in unserer realen Welt spielt, da sind die Settings irgendwie, es wird nicht so viel ausgeschöpft, wie es gibt. Und es gibt einen Grund, warum auf dem Zinnober-Logo ein Kompass ist. Und die Geschichte beginnt zwar in London, aber sie wird später hin und her springen. Wir werden ein Stück von der Arktis noch sehen. Zumindest wird viel aus der Arktis noch kommen. Und die zweite Hälfte wird komplett in Afrika spielen, was eigentlich für den Spannungshöhepunkt das eigentliche Setting ist. Es beginnt quasi nur in London. Und das ist eigentlich der Hauptgedanke gewesen, ein bisschen mit dem Setting zu spielen. Und da habe ich fast schon, also Afrika war für mich so der erste Gedanke, weil es ein Setting für so einen Comic ganz selten vorkommt im Mainstream-Comic. Und jetzt haben wir gerade Black Panther in den Kinos, wo wir sehen, dass durchaus sowas Interessantes und spannend sein kann. Einen interessanten Comic in Afrika spielen zu haben. Und Crosscult hatte auch jetzt letztens in der Romansektion eine Autorin, die Bücher schreibt, Science-Fiction-Bücher, die in Afrika spielen. Und das war auch der Gedanke, den ich bei Zinnober hatte, dass ich einfach mal ein exotisches Setting, das heißt exotisch, aber ein Setting nutzen wollte, was so gar nicht häufig genutzt wird. Mir fällt ansonsten noch District 9 ein, der auch in Afrika spielt, in Südafrika. Aber das wollte ich halt auch mal machen. Und London habe ich als Startpunkt fast schon zufällig genommen. Mich hat, glaube ich, in London einfach ein bisschen die Architektur, die viktorianische Architektur gereizt. Und ich glaube, das sieht man auch bei einigen Seiten, dass ich gerne mich mit der Architektur am Piccadilly Circus beschäftige. Und Big Ben kommt auch noch vor, zumindest in Heft 1. Ich glaube, das hattest du auch im Preview in dem ganz hinten.
Genau, das ist die letzte Seite quasi, die wollte ich gerade sagen. Also, da sieht man schon die Liebe zum Detail und auch, dass es da fundierte Kenntnis der Architektur gibt, um das so entsprechend umzusetzen. Ich will nicht wissen, wie lange du daran gezeichnet hast. Sieht jedenfalls sehr...
Zwei Wochen. das war in der Lücke zwischen Heft 1 und 2, wo wir quasi an dem Skript von Heft 2 gesessen haben. Und da hatte ich quasi erstmal nichts zu tun. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, dann update ich ein paar Seiten in Heft 1 und nehme Änderungen vor und Verbesserungen vor. Und dann war noch so eine Wartelücke und habe ich gesagt, ey komm, mach mal irgendwas Cooles. Und ich wollte ein cineastisches Feeling für Heft 1 haben. Und dann dachte ich an so ein Abspann quasi, ne? So ein Abspannbild. Ne? Statt dass die Credits wie klassisch im Comic am Anfang sind, dachte ich mir, wäre es doch auch irgendwie cool, wenn die nochmal am Ende sind und ein cooles Abspannbild ist. Und da habe ich den Big Ben einfach genommen. Und
das ist aber dann auch so ein Double Spread, ne? Also das sieht man ja, genau. In dem PDF sieht man das nicht so. Genau. Zwei Seiten. Das wirkt
also echt gut. Ja, genau. Also es sollte halt der Abschluss des Heftes sein und dann nochmal halt, also Heft 1 endet ja mit einem Cliffhanger und dann halt blättert, kommt dann, steht dann rechts eine schwarze Seite, wo dann steht To Be Continued, also wird fortgesetzt und dann blättert man um und dann sieht man nochmal Big Ben quasi als Abschluss in einem Double-Page-Spread mit den Credits, die dann rechts nochmal alle aufgelistet sind.
Wobei mir da fast nur noch eine Sache fehlt, so ein, ich habe gerade geguckt, ob man sowas noch sieht, so einen kleinen Eye-Catcher, also sind nur mal diese Tipps, weißt du, von Leuten, die nicht zeichnen können und nur gute Vorschläge haben. Deswegen nimm das mal alles nicht für bare Münze, aber irgendwo noch einen kleinen Drachen, der noch hinten mit durchfliegt, irgendwo hinter dem Riesenrad, was auch immer, der nochmal so den Bezug zum Anfang schafft. Das wäre irgendwie nochmal so als kleines Momentchen für mich zumindest visuell ganz cool. Aber ansonsten hat mich das halt auch überzeugt, dieses Bild, so dieses ganz große, dieses, ja, wirkt ja ein wenig dystopisch, ne? Also so ein bisschen in der Zukunft, alles schon nicht mehr ganz so top in Ordnung.
Die Idee mit dem Drachen hatte ich durchaus auch. Der erste Gedanke war sogar, dass das der Turm, also überhalb der Uhr, komplett abgerissen ist und da quasi ein Drache sein Nest aufgebaut hat. Hatte ich auch lange überlegt, aber habe ich mich gegen entschieden. Zum einen, weil ich irgendwie die Komposition nicht so gut hinbekommen habe. Das war der eine Grund. Aber der andere Grund ist, dass neben den Drachen und den Hauptfiguren es einen dritten Aspekt gibt, oder man kann schon sagen, dritte Hauptfigur, und das ist das Setting. Ne? Also die Stadt und die Natur. Also man sieht ja zumindest auf den ersten Seiten schon, wie die Stadt London so schon verfallen ist und die Natur sich schon mit Moos an den Gebäuden Gebiete zurückerobert hat. Und die Drachen sind in der Geschichte für mich auch so ein bisschen ein Teil der Natur, die sich versucht, den Planeten zurückzuerobern. Es steckt ja auch ein bisschen Kritik am Menschen dahinter, dass die Drachen quasi stellvertretend für die Natur den Planeten zurückerobert haben und die Natur sich jetzt die Städte zurückholt. Und deswegen habe ich dann gezielt oder bewusst habe ich mir dann gedacht, dann passt es, wenn ich die Drachen dann in diesem Bild doch weglasse, weil dann bekommt die Stadt, die quasi verfällt und gegen die Natur langsam verliert, nochmal ein schönes Bild. Mhm. Das wird in Afrika, also im zweiten Heft gibt es noch mehr Motive, da verlassen die langsam London und da sieht man noch mehr Stadtgebiete und ich glaube, in I Am Legend mit Will Smith fand ich das auch sehr beeindruckend, wo da auch schon die Natur quasi sich die Stadt zurückerobert hat. Da sieht man ja, wo dann mitten im Asphalt riesige Gashalme sind und Bäume mitten zwischen den Brücken auf hochgewachsen sind. Und dieses Feeling wollte ich auch in Tsunoba rekreieren, dass das die Natur sich so nach und nach die Stadt zurückerholt. Das wird sich in Heft 2 steigern, in Heft 3 nochmal und Heft 4, 5 und 6 wird er dann in Afrika spielen, aber auch in der Großstadt, wo Claire dann geboren und aufgewachsen ist. Aber da wird dann diese Natur, die sich die Stadt zurückerobert hat, noch viel stärker sein. Also es wird sich im Laufe des Heftes steigern. Und das ist so ein bisschen eine versteckte Metapher, wenn man will.
Wie kommt es eigentlich dazu, dass du dann auch so ein übernatürlichen Aspekt mit reinbringst, mit diesen Drachen? War das immer schon so, ist das Fantasy angehaucht? Doch, ist schon Fantasy angehaucht, so ein bisschen, ne? Wenn du halt dieses Drachenelement hast. Du hast da diese, der einen Seite, sag ich mal ganz allgemein, diese Söldnertruppe, die sich da durch diese Überreste der Zivilisation kämpfen. Mhm. Und auf der anderen Seite halt dieses Drachenmoment, was auf den ersten Moment ja nicht so richtig zusammenpasst, aber soll das schon, oder hat es für dich einen größeren Reiz, so leicht Fantasy angehauchte Sachen zu schreiben?
Ich bin sehr sprunghaft, was meine Vorlieben angeht. Also ich halte mich nicht gern in einer Ecke auf, sondern springe gerne hin und her. Das ist erst das eine. Und zum anderen, ich hätte Tsunoba theoretisch auch mit allem möglichen anderen machen können. Ich hätte Tsunoba auch mit Zombies machen können, klassisch. Ich hätte Tsunoba auch mit, keine Ahnung, mit Riesen machen können, so ein bisschen wie Attack on Titan. Ich hätte Tsunoba auch machen können, keine Ahnung, mit menschenfressenden Dackeln oder sonst was. Also der Fokus der Geschichte ist ja Claires persönliche Geschichte. Aber Drachen, fand ich, sind von den meisten Optionen, an die ich gedacht habe, die ich am ehesten mit der Natur in Verbindung bringe. Also Zombies sind ja etwas, was ich nicht vielleicht mit Natur in Verbindung bringe. Und Riesen auch nicht so wirklich. Also Drachen konnte ich mehr mit dieser Naturgewalt, die ich immer so im Hintergrund hatte. Ne? Das Ding ist ja, Claire rächt sich nicht per se an die Drachen, sondern im Prinzip gegen eine Naturgewalt, die unbesiegbar an sich ist. Und das ist ja quasi den Kampf, den sie da macht. Und da fand ich, Drachen sind da sehr schön repräsentativ. Sie sind, so wie sie uns meistens vorstellen, mächtig und klar, sie sind auch ein übernatürliches Element, aber sie sind durchaus auch etwas, was häufig mit der Natur in Verbindung gebracht wird, und deswegen fand ich das so reizvoll.
Und sehen einfach verdammt cool aus. Ich meine, das muss man ja dazu sagen, das sind ja auch schöne Effekte und schöne Szenen, wenn du dann den Drachen mit ins Spiel bringst. Und man soll sie jetzt nicht übertreiben, also sind jetzt nicht tatsächlich hier, es geht ja nicht nur um die Drachen, die spielen so ein Kernelement, zumindest in Hälfte 1 für mich, also für die Motivation und die Beweggründe deiner Protagonisten, gerade der weibliche Charakter, das finde ich halt so spannend irgendwie, also ohne da viel vorwegzunehmen, sie hat halt ein gewisses Faible, sagen wir mal, gegenüber den nicht-menschlichen Lebewesen, was aber dann auch so weit geht, dass selbst der Drache halt... Der soll auch nicht, sagen wir mal, so ganz hinten runterfallen irgendwie. Und das fand ich halt eine nette Art und Weise, das mit einzuflechten. Also das zeigt vielleicht auch so die Tiefe dieses Charakters. Mhm. Und das kann man halt am besten mit so einem blutrünstigen Tier machen. Ich glaube, auf der Welt, außer ein paar Löwen oder keine Ahnung, kann man das halt schlecht auch irgendwie darstellen. Also, dass man den so übermenschlich darstellt. Ne? So ein Drache ist halt schwer kaputt zu kriegen, egal wo man ihn antrifft, in welchem Buch oder in welchem Comic. Alle anderen Lebewesen der Menschheit, die könnte man halt theoretisch mit Waffengewalt relativ schnell niederstrecken. Du hast so eine Omnipräsenz.
Ja, ich habe Drachen auch so ein bisschen an Tiger orientiert. Ich habe mir überlegt, dass das einzige wirklich große Raubtier, das es noch gibt, das in einigen Gebieten der Welt noch dem Menschen überlegen ist, wo ist der Tiger. Es gibt noch einige Gebiete, wo der Mensch quasi in der Nahrungskette unter dem Tiger steht. Und Tiger sind, finde ich, sehr beeindruckende Tiere. Und deshalb habe ich die sehr, sehr oft als Inspiration für Posen bei Drachen genommen. Es gibt sehr schöne Bilder, wenn man mal ein bisschen recherchiert, von Tigern, die zum Beispiel schwimmen. Und da kann man sich unglaublich schöne Posen für fliegende Drachen raussuchen. Und Tiger haben, finde ich, eine sehr majestätische und beeindruckende Anatomie auch. Und das hat mich da sehr stark inspiriert bei den Drachen. Und dieses Majestätische von den Tieren wollte ich auch bei den Drachen rüberbringen. Ding.
Eine Frage noch, wie bist du auf den Titel gekommen? Also ich kenne Zinnober ja in zweierlei Bedeutung, so für mich als zum einen die Farbe, würde passen, wenn man den Drachen anschaut, so ein wenig, oder Zinnober halt so Blechräten, würde wiederum nicht passen.
Es ist, das, die andere Bedeutung von dem Wort ist das Mineral Zinnober, das wertlos ist. Und das war so ein bisschen, eigentlich habe ich mir bei dem Titel sehr lange Gedanken gemacht und mir allen möglichen Trash ausgedacht. Und ich weiß nicht mehr genau, wie ich wann ich irgendwie bei Zinnober gelandet bin, aber Zinnober hat für mich aufgrund dieser Doppeldeutigkeit sehr schön gepasst. Also es gibt mehrere Interpretationen, die mir im Nachhinein gekommen sind, wie Zinnober passt. Ne? Und die mir am meisten gefällt, ist, dass die Farbe Rot, Zinnober ist ein Rotton, so ein bisschen die Rache und die Gewalt, die Claire verfolgt, darstellt und gleichzeitig das Mineral, das eigentlich wertlos ist und wie Zinnober ja quasi auch im Umgangssprachlichen verwendet wird für etwas, was wertlos ist, quasi, dass das die Rache per se auch vielleicht etwas ist, was gar keinen wirklichen Nutzen und Wert hat. Das ist so eine versteckte Metapher in dem Titel, aber Zinnober bedeutet auch noch ein paar andere Dinge in der Story. Es gibt, und zwar als die Drachen die erste Invasion hatten, und das kommt in Heft 2 vor, also im zweiten US-Heft, was auch im ersten Buch drin sein wird, dass der Himmel sich quasi rot gefärbt hat. Das ist quasi der Himmel, den wir als blau kennen, nur zu bestimmten Tageszeiten rot oder gelb oder orange mal. Aber als die Drachen halt quasi aufgetaucht sind, hat sich der gesamte Himmel überall rot gefärbt. Und die Drachen haben uns quasi den Himmel gestohlen und wir uns wertlos gemacht, weil die Drachen den Himmel quasi kontrolliert haben. Das war die zweite versteckte Metapher. Aber da kann man, ich habe mir da nicht so viel Gedanken gemacht. Ich habe gesagt, es klingt einfach cool, das war das Erste. Und es ist kurz und es bleibt hängen. Das ist das Wichtigste. Und der dritte Punkt ist, was Zinnober als Titel gut macht, ist, dass es Leute dazu bringt, mal zu fragen, was hat das mit dem Comic zu tun, was du ja jetzt gemacht hast. Ich finde, ein Titel sollte auch neugierig machen dürfen. Und wenn jemand das im Regal sieht und sich fragt, was heißt Zinnober? Und so konnte ich das an dem Verlag in den USA auch verkaufen. Die haben auch erst überlegt, einen amerikanischen Titel zu nehmen, weil es das Wort Zinnober im amerikanischen so nicht gibt. Und dann habe ich denen letztendlich gesagt, dass Zinnober zum einen geil klingt. Ne? Gerade für Amerikaner klingen viele deutsche Wörter ja auch interessant. Und Zinnober klingt für Amerikaner auch sehr cool. Und Zinnober ist kurz, knackig. Und Zinnober, wenn man das im Regal sieht, besonders als Amerikaner, der überhaupt nichts mit dem Wort anfangen kann, kann durchaus in Kombination mit guten Covern den Konsumenten mal bewegen, das aus dem Regal zu nehmen und reinzublättern. Ne? Und wenn dann jemand fragt, was bedeutet Zinnober eigentlich, dann finde ich, ist das was Positives, weil es neugierig macht und eine erste Verbindung aufbaut zum Konsumenten.
Hast du eigentlich dein Skript auf Englisch geschrieben? Also hast du es schon originär Englisch da gehabt und dann dem Verlag angeboten? Oder hast du es Deutsch übersetzt und dann dem Verlag?
Wir arbeiten gar nicht Deutsch, Thorsten und ich. Also wir hatten am Anfang einen Autoren, der ist aber abgesprungen, weil er umgezogen ist in ein anderes Land und dort studiert hat und hatte keine Zeit mehr. Und dann hatten wir so einen kleinen Einbruch in Zinnober und dann haben wir aber schon Rückmeldung von einem Verlag bekommen, der uns dann gesagt hat, wir haben Interesse und dann hat uns das stark genug motiviert, dass wir dann weitergezogen sind mit Zinnober ohne den Autoren und dann haben Thorsten und ich das dann weitergeführt und wir haben Englisch aus mehreren Gründen beibehalten. Zum einen, weil wir da noch gar keine Idee hatten, ob wir das überhaupt auf Deutsch machen oder ob das überhaupt eine Chance auf Deutsch hat. Deswegen haben wir dann direkt gesagt, das ist ja für einen amerikanischen Markt, also machen wir das auch auf Englisch, gerade bei den Dialogen ist es wichtig. Zum anderen ist das auch für die anderen im Team sehr hilfreich. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Koloristin Ilaria, die ja Italienerin ist, auch immer ins Skript guckt, um ein Gefühl zu bekommen, wie die Szene gerade aufgebaut ist, wie sie die kolorieren muss. Und Taylor, unser Letterer, dem hilft es natürlich auch, wenn er die englischen Dialoge hat. Der macht zwar auch die deutschen Dialoge, was für ihn vollkommenes Neuland ist, aber dadurch, dass er die Dialoge erstmal auf Englisch macht, hatte da auch ein besseres Gefühl für. Also es hilft auf jeden Fall den Leuten im Team auch, wenn es im Englischen ist. Und an den Verlag haben wir gar nicht unser Skript geschickt. Zumindest kenne ich das gar nicht so im Amerikanischen, dass wir den Verlagen ein Skript schicken, sondern wir machen
also gepitcht, aber trotzdem dann auf Englisch
genau, schon. Ja. Genau, und der Pitch wurde auch auf Englisch gemacht. Und dann haben wir einfach, jetzt Heft 2 haben wir auch weiter Englisch gemacht und Heft 3 werden wir auch auf Englisch machen. Wir werden das so weiterführen. Macht einfach am meisten Sinn in der Teamarbeit und einfach um ein weiteres Feeling dafür zu bekommen. Also auf Deutsch haben wir irgendwie total Probleme gehabt später bei den Übersetzungen und hatte Thorsten auch nicht wirklich Zeit für, obwohl Thorsten auch erfahrener Übersetzer ist. Dann haben wir uns einfach jemand anderen für die deutsche Übersetzung hinzugeholt. Es ist dann natürlich ziemlich absurd, wenn man sich überlegt, dass Thorsten und ich beide deutschsprachig sind und wir uns einen Übersetzer holen, der das für uns auf Deutsch übersetzt. Es ist schon ziemlich absurd, aber es macht schon Sinn, weil uns das sehr viel Arbeit abnimmt. Das ist der Hauptgrund. Wir haben auch Deadlines einzuhalten, damit wir alles rechtzeitig fertig bekommen, wenn es dann rauskommt.
Bei welchem Verlag wird es erscheinen in den USA?
Scout Comics ist ein etwas neuerer Verlag, der wurde erst vor ein paar Jahren gegründet. Der ist für einen Indie-Verlag, der so frisch gegründet ist, auf jeden Fall ziemlich schon schnell groß und die bringen ihre Comics auch bei Diamond raus, haben auch mittlerweile schon eine solide Auflage. Man kann sich ja einige von deren Comics, also man kann sich in den USA über den Markt ja informieren. Und da kommen dann teilweise Hefte, erste Ausgaben mit einer Auflage von 2000 bis 2500 raus. Und das ist schon eine gute Ansage. Und ich hatte ja schon erzählt vor dem Podcast im Gespräch mit dir, dass die auch am US Free Comic Book Day, also der US-Version des gratis Comic Buchtags, ich glaube in Deutschland heißt es gar nicht Comic Buchtag, sondern einfach nur gratis Comic Tag.
Gratis Comic Tag, genau.
Ich packe immer das Buch dazwischen, weil es im Englischen Free Comic Book Day heißt. Die haben da auch ein Heft gemacht, so ein Sammelheft mit quasi Previews von den Heften, die dieses Jahr bei Scout erscheinen werden. Der Free Comic Book Day ist, glaube ich, im Januar, März, ich glaube, April ist der. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wann der US Free Comic Book Day ist, aber momentan sind die Vorbestellungen dafür am Laufen. Und da bin ich mit Zinnober drin. Und das Coole ist, da wird auch eine Geschichte sein von Paul Jenkins, ein ziemlich bekannter US-Autor. Der hat viel für Marvel gemacht, unter anderem Wolverine Origins ist, glaube ich, seine bekannteste Geschichte. Und der ist da drin auch drin. Und das war für mich so ein geiles Feeling, dass ich quasi mit meinem Zinnober-Ding direkt in einem Heft mit Paul Jenkins bin. Und das hat mir gezeigt, dass es für einen Indie-Verlag schon eine ziemlich krasse Ansage ist. Vor allen Dingen, weil dieses Heft, dieses kostenlose Heft, ich glaube 20.000 Kopien sind das, die dann quer über die USA verteilt werden. Ich weiß nicht, ob ich daran komme in Deutschland, aber das ist ja sowieso bei mir immer schwierig mit Belegexemplare. Irgendwie will mir die keiner schicken.
Naja, aber ich glaube, zumindest ins Comic Room Hamburg weiß ich, dass die jedes Jahr auch US, also Hefte vom Free Comic Book Day mit unter die Leute bringen. Also man bestellt eine bestimmte Menge oder man kann die, glaube ich, auch separat bestellen. Kommt mal ran.
Hamburg, da muss ich die mal anhauen.
Genau, frag da mal. Also ich weiß zwar nicht, ob die jetzt das komplette Sortiment haben, aber in Deutschland ist es ja so, die müssen ja auch immer quasi so ein Paket kaufen, wo alles drin ist, wenn das beim Free Comic Book Day ähnlich ist, müssten die theoretisch dann auch von Scouts Comic die entsprechend mit dabei haben. Wie bist du eigentlich an den Verlag gekommen?
Einen soliden Überblick über den US-Markt, vor allen Dingen im Independent-Bereich. Ich schaue mir schon alles so an, was es gibt momentan an kleineren und größeren Verlagen, die gerade quasi wie seit dem Prinzip dieser Image-Boom ist, boomen auch die Independent-Verlage. Was quasi mit Saga bei Image begann, so als Boom des Independent-Markts, hat sich dann ausgebreitet und dann beobachte ich das Ganze auch. Und so habe ich damals auch Heavy Metal gefunden. Ich habe halt auch gemerkt, die wollen auch auf den Zug aufspringen und dann haben wir auch Heavy Metal angeschrieben. Und ein Freund hatte mich dann einfach mal drauf angehauen und gezeigt, dass es diesen Verlag gibt. Und der macht wirklich, finde ich, für einen Independent-Verlag, der gerade frisch gegründet ist, extrem hochqualitative Sachen. Das ist das eine. Und die haben monatlich ein sehr solides Programm die bringen jeden Monat vier, fünf verschiedene Ausgaben von verschiedenen Serien, die gerade laufen, raus. Und das ist, finde ich, ein solides Programm.
Und ich habe auch mal geschaut, ganz kurz, was so im Programm ist, wenn man so durchschaut. Die sehen auch, gut, ich sehe jetzt nur die Cover, ne? Die Cover sind natürlich meistens auch nochmal einen Tick toller, aber da ist eigentlich kaum was dabei, wo ich sage, das sieht aus wie Indie-Zeug, um es mal so auszudrücken. Weißt du, es gibt ja immer so Indie- und Indie-Sachen und das ist eher schon gehobener Indie-Stuff, wenn ich es überhaupt als Indie-Zeugs eingestuft hätte.
Ja, also Thorsten und ich, wir waren, also wir sind, also besonders Thorsten ist ja sehr kritisch und haben uns dann auch jeweils ein paar Hefte bestellt. Ich muss sagen, ich hab mir 3 Serien bestellt, nee, 4 Serien und bei 2 hänge ich noch, die werde ich noch weiter bestellen. Eine ist abgeschlossen und die dritte, die fand ich nicht so gut. Also ich habe tatsächlich eine Niete erwischt, die war qualitativ, die sah eher nach Indie aus als alles andere, was ich bei Scout gesehen habe. Thorsten hat sich auch ein paar bestellt, aber es waren andere als ich und der war auch sehr begeistert. Vor allen Dingen bei einigen von denen, die er bestellt hat, war er sehr von der Story auch angetan und Thorsten ist, was Story angeht, immer sehr schwer zu überzeugen und wenn der dann das Prädikat ist gut draufklatscht, dann kann man das auf jeden Fall ernst nehmen und ich habe dann auch mehr so den visuellen Aspekt bei den meisten Comics mir angeguckt. Als dass ich mich wirklich mit den Stories auseinandergesetzt habe. Und wirklich, die waren sehr beeindruckend. Und mittlerweile habe ich auch angefangen, mit den anderen, die bei Scout sind, Kontakt zu knüpfen mit anderen Autoren und Künstlern. Und scheint auf jeden Fall, scheinen alles Gleichgesinnte zu sein, die denselben Anspruch und dieselben Ziele haben, auch wie ich. Und jetzt mit Paul Jenkins kommt jetzt auch mal ein Pro bei Scout rein. Da bin ich begeistert, dass ich da jetzt quasi mitschwimme in diesem Jahr.
Wie ist eigentlich dein Kontakt zu dem Verlag? Also hast du dann, eine persönliche Betreuung nicht, aber hast du die Möglichkeit zum Beispiel zu erfahren, wollte Paul Jenkins, hat er sich bewusst dafür entschieden oder hat man von Scouts Comics gesagt, hier, möchtest du nicht für uns was schreiben? So eine Hintergrundgeschichten sind ja mal ganz spannend und die kriegt man als Außenstehender ja gar nicht mit.
Also mein Kontakt ist James Pritt, der Chefredakteur des Verlages und mit dem habe ich sehr guten E-Mail-Kontakt und auch mittlerweile schreibe ich ihn ein paar Mal auf Facebook an. Ich tausche mich lieber mit Facebook aus als auf E-Mail. Ich weiß, dass es nicht so professionell ist, aber geht ein bisschen fixer. Und da habe ich mich einfach ein bisschen auch mit ihm unterhalten. Also ich versuche das so ein bisschen abzutrennen, dass ich die professionellen Sachen, also die wirklich arbeitsbezogenen Sachen auf die E-Mails verschiebe und so Smalltalk dann auf Facebook mache. Und dann habe ich auch ein bisschen Smalltalk auf Facebook mit ihm gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt, ey, ist es wirklich Paul Jenkins, der mit mir da in diesem Heft ist? Und meinte ja. Und hat mir dann erzählt, dass die wohl seit Jahren miteinander befreundet sind. Der James Pritt, der ist schon länger im Comic-Business. Der hat in den 90ern bei Caliber, das war so ein Indie-Verlag, der damals so lief, wo zum Beispiel The Crow damals auch gemacht wurde. Ich weiß nicht, ich meine, The Crow dürfte den meisten ja ein Titel sein, den die Leute kennen. Mhm. Und der Verlag ist dann irgendwann, da war er mit seinem Bruder zusammen, also James hat noch einen Bruder und die haben dort quasi das Handwerk gelernt. Und die beiden sind halt heute auch noch im Comic-Business tätig. Also sein Bruder zum Beispiel, also der Bruder von James ist bei Aftershock Comics. Ich weiß nicht, ob du den Verlag kennst.
Ja, der bin ich jetzt momentan sehr, sehr angetan. Die sind ja erst seit 2-3 Jahren auf dem Markt.
Ja, genau. Und der Chefredakteur, da ist der Bruder von meinem Redakteur bei Scout. Also die sind Brüder. Und die haben beide das Handwerk bei Caliber damals gelernt. Und Caliber wird jetzt quasi sogar neu wieder aufgebaut. Und da haben die auch so ein bisschen ihre Finger mit ins Spiel. Also das Comic-Business in den USA, habe ich gemerkt, es ist sehr klein und sehr familiär.
Jeder kennt jeden.
Ja, irgendwie schon. Und da hat mir James halt erzählt, er kannte Paul Jenkins schon seit Jahren und die wären halt befreundet. Und hätte er ihn irgendwann gefragt, ob der Lust hätte, was für Scout zu machen. Und so ist er dann quasi bei Scout gelandet.
Also, aber lässt ja einiges hoffen, auch für dich so. Also wenn ich so sehe, wie gesagt, was Aftershock momentan so abliefert. Die hatten ja mit, jetzt fällt mir natürlich gerade der Titel nicht ein,
Animosity.
Eines meiner, also wirklich ganz genau. Überraschenden neuen Lieblingsbücher, werde ich auch nochmal ein Review zu machen.
Sehr genial. Dann Dark Ark gibt es da zum Beispiel.
Genau, von Colin Bunn, hatten wir auch schon mal besprochen.
Ist Pestilence auch von Aftershock? Ich weiß es nicht mehr.
Pestilence weiß ich jetzt aus dem Hut auch
aber
nicht.
Aber Dark Ark fällt mir jetzt gerade auch ein. Dann diese quasi Lovecraft-Version von King Arthur ist auch von Colin Bunn. Wie hieß das?
Der Unholy Grail, ne?
Unholy Grail, genau. Ne? Also es sind ein paar sehr interessante Titel dabei. Und Aftershock ist ein Verlag, der mich auch sehr interessiert. Die letzten Jahre, also die letzten beiden Jahre, habe ich sehr stark dahinter geguckt und es sieht sehr interessant aus.
Das stärkste Cover für eure Kampagne ist natürlich das von Nick Klein. Wie kam es dazu, dass Nick Klein für euch ein Cover gemacht hat?
Also, ich bin irgendwann mit Nick Klein in Kontakt getreten. Also ich kontaktiere gern mal irgendwelche Leute, die ich klasse finde. Also ich habe, wo ich Facebook noch ganz neu drin war, habe ich zum Beispiel den Kelly Jones, der in den 90ern Batman gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die Ausgaben. Der hat einen sehr horror-inspirierten Stil.
Und sag mir jetzt auf Anhieb, glaube ich, nichts.
Der hat quasi die 90er, in den 90ern Batman gemacht und sein Stil ist, die Batman-Ohren sind extrem lang, der Mantel ist extrem ausgeprägt. Hast du bestimmt schon...
Ja, ich gucke gerade nebenbei, aber also ja, vom Visuellen sagt mir das doch einiges, ja.
Und der hat mich auch extrem, nicht geprägt, aber inspiriert, weil ich so geil finde. Und den habe ich dann einfach mal angeschrieben und den quasi so einen Fanbrief per Facebook geschickt und der fand das dann toll auch. Und habe dann ein bisschen mit ihm geplaudert und so ähnlich hatte ich das dann mit Nick Klein gemacht. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, ob er mir so ein bisschen was zeigen kann, wie er arbeitet. Und dann sind wir irgendwann ganz fix ins Gespräch gekommen und der Nick Klein ist super nett und unglaublich gesprächig, vor allen Dingen, wenn man sich wirklich über Comics mit ihm unterhält und vor allen Dingen auch über seine Arbeit. Und wir haben uns dann quasi über unser gemeinsames Interesse an Comics und an Kunst per se angefreundet. Und irgendwann war ich dann so am Planen weiter für Zinnober und hatte irgendjemand mal gefragt, ob es auch Variant-Cover für Zinnober geben wird. Und da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Und irgendwann habe ich mir dann doch Gedanken darüber gemacht und habe einfach mal den Nicklein angefragt, ob er Lust hätte, was zu machen. Und der war sofort an Bord. Also hätte ich nicht gedacht, fand ich super nett. Also und dann hat er irgendwann angefangen und hat mir dann die ersten Bilder geschickt und hat mich total vom Hocker gehauen. Also ich weiß noch, wo man mir das geschickt hat. Ich war fast am Weinen, so überwältigt war ich. Und das fertige Resultat spricht ja dann auch für sich. Also man kann sich da sehr gut vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe, als er mir dann das fertige Bild geschickt hat.
Wie gesagt, ich finde ja auch diese Animation, die du auf dieser Kickstarter-Kampagne drauf hast, also so dieses, wie ich schon sagte, von der Skizze bis zum fertigen Artwork, ist auch visuell für alle, die so ein bisschen Comic interessiert sind, so einfach kann es gehen. Ne? Man muss nur wissen, wie. Ne? Also wenn ich das machen würde, sähe das sicherlich mindestens, lass mal das, ne? Nee, aber es ist einfach mal toll, auch er macht das ja doch ab und zu mal so ein Making-of quasi und das, also es wirkt so professionell, nicht, dass das andere in Abrede stelle oder sage jetzt, das andere wirkt irgendwie anders. Ja,
man merkt, dass das Nick einfach auf einem ganz anderen Level ist, ne?
Weil ich muss sagen, das andere gefällt mir auch gut, aber das obere, sagen wir mal, das hat schon diesen Touch von Professionalität, dass das Cover könnte zu irgendeiner Serie bei Image, weißer Teufel, DC, Marvel mit auftauchen und würde passen. Logisch, den Hintergrund, Nick Klein kennen wir ja mittlerweile. Gibt es auch ein Interview mit mir, könnt ihr auch nochmal gucken, ich verlinke es nochmal. Hingegen, das andere Cover sieht auch super aus, ist sehr stimmungsgeladen. Da gibt es übrigens die Drachen im Hintergrund, die rumfliegen, aber hat noch so eher so diesen Richtung, ich will nicht sagen alternativ, das klingt schon wieder ein bisschen komisch, aber man merkt halt noch, das ist noch eine andere Kategorie, eine anderes Kategorie, Genre, anderes Art von Aufbau irgendwie. Das ist nicht negativ gemeint, aber es gibt ja manchmal immer so, auch wenn wir so über Comic-Reihen reden, wenn ich das Artwork drin sehe, dann passt das halt, keine Ahnung, zu Oni Press oder es passt halt zu Aftershock jetzt in dem Fall. Also so und da merkt man halt, es ist noch eine andere, ein anderes Kaliber. Also eine andere Art, sich auszudrücken, visuell, um das mal jetzt ganz wertneutral zu sagen.
Der Nick ist ja einfach auch Meister, was Farben und Atmosphäre angeht. Ne? Also er hat ja, ohne dass ich jetzt das sage, weil ich mit Nick mittlerweile ziemlich gut befreundet bin, sondern...
Nö, das ist ja vollkommen...
Er ist schon definitiv von den Leuten, die noch aktiv Comics machen, definitiv einer der Top-Leute. Ne? Und er ist einer der wenigen im US-Markt, der wirklich seine eigenen Sachen auch koloriert. Und als Kolorist ist er halt auch ebenbürtig mit seinem Lineart. Also es gibt Leute, die kolorieren ihr eigenes Zeug und können da nicht so mithalten. Also bei denen sieht das Lineart teilweise besser aus als dann die Kohle und dann merkt man das am Gesamtbild. Aber bei Nick stimmt einfach alles.
Ja, ist halt handwerklich sehr, sehr versiert und das merkt man auch. Und wenn man mit ihm so redet darüber, dann deswegen kann ich auch gut nachvollziehen, dass man halt auf der künstlerischen Ebene dann schnell, wenn man so die gleiche Sprache, also das gleiche Gefühl dafür hat, sehr schnell zusammenkommt, sehr schnell klickt, weil er einfach so ein Mensch ist, der da keine, ja, wie soll man sagen, keine Schluderei duldet, sondern halt einfach auch so ein gewisses Niveau für sich hat. Und das bringt er halt auch so rüber.
Ja, er macht das ja auch schon länger und das merkt man auf jeden Fall, dass er die Erfahrung mitbringt.
Was auch schön ist, wie gesagt, alles in dieser Kickstarter-Kampagne zu finden. Deswegen finde ich, muss man auch diese Kickstarter-Kampagne nochmal in den Fokus rücken und auch loben. Dort gibt es nämlich auch nochmal ein paar Videos zum Inken, also vom Tuscher, dann von der Koloristin. Da kann man einfach so das Making-of, also das Gefühl dafür bekommen, was einen zum Teil erwartet, beziehungsweise wie handwerklich gearbeitet wird. Es gibt kleine Kurzbiografien der am Comic Beteiligten, nebst Übersetzer natürlich. Ist ja logisch, braucht man ja auch für ein deutsches Comic. Finde ich immer eine geile Geschichte. Wenn du irgendwann deine Memoiren schreibst, das muss mit rein. Ne? Ich habe meinen Comic geschrieben als Deutscher auf Englisch, um dann einen Deutschen das übersetzen zu lassen. Logisch, erster Schritt. Oder muss irgendwie mit rein.
Ja, so absurd sich das an.
Nee, ist so lustig, aber verkauft ja. Ne? Geschichten müssen verkaufen. Und das insofern passt das auch prima. Und die Übersetzung ist ja auch gelungen. Ne? Wenn man einen, jetzt habe ich den Namen vergessen, Mark Schmitz, genau war es, im Boot hat, dann passt das auch. Das ist ja kein Unbekannter. Der macht ja das, ist ja sein täglich Brot quasi. Für Panini, ne, aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen.
Er macht auch viel für Crosscult.
Und für Crosscult, genau. Also ich finde es ganz, ganz großartig. Weiterer Fahrplan. Ich meine, man ist ja immer so als Unterstützer von diesen Kampagnen dann auch verleitet. Dann passiert ja manchmal gerade beim Indie, jetzt will ich niemandem was unterstellen, aber Indie-Sachen, da wird das erste Heft gemacht, weißt du, und dann dauert es ewig und 3 Jahre, dann kriegt man das nächste. Hier ist es, wir hatten es schon gesagt, sind die ersten 3 Hefte in einem Buch schon vereint. Genau. Wie ist denn der weitere Fahrplan? Wann wird es denn, wie gesagt, erste Kampagne noch nicht mal gestartet, zumindest läuft sie gerade an, wenn ihr den Podcast hört. Wann wird es denn Band 2 geben? Gibt es da einen Fahrplan?
Also, ja, einen Fahrplan gibt es da eigentlich ziemlich klar sogar. Allein, dass ich dann in den USA ja schon an einer Deadline gebunden bin. Also Heft 1 erscheint im Juni und dann Heft 2 im Juli, August, September, Oktober, November. Das heißt, die Serie wird von Juni bis November durchgehend laufen, monatlich in den USA. Und dementsprechend wird das Material für Buch 2, ich denke mal, bis August ist der Plan fertig gezeichnet sein. Also ich habe dann so eine Deadline, wann ich vor der Veröffentlichung fertig sein muss. Und August, September ist so meine Deadline für das letzte Heft. Und wenn ich das fertig habe, werde ich auch den Angriff für das zweite Kickstarter, wenn jetzt diese erste Erfolg hat, also wenn die erste jetzt nicht klappt, dann bin ich ziemlich fertig mit der Welt. Und wird den deutschen Comic da komplett in die Ecke.
Dann sollen die mal ihre deutsche Übersetzung selber machen, dann verkaufst du es nur auf Englisch.
Nee, aber ich bin schon sehr optimistisch, was den Erfolg dieser Kampagne angeht, weil ich die ziemlich minimalistisch gemacht habe.
Ja, habe ich ja auch schon gesagt. Also das Ziel sollte eigentlich machbar sein.
Ja,
noch eine Frage, wird es Bonusmaterial eigentlich geben?
Ja, steht ja sogar ganz oben. Ne? Also plus Making-of, wie viel wird dann letztendlich davon abhängig sein, was das Budget zulässt, wie viele Zusatzseiten ich, je mehr die Kickstarter-Kampagne einbringt, desto mehr Seiten kann ich mich dann trauen in dem gedruckten Buch. Was ich eben noch sagen wollte, also das Kickstarter für das zweite Buch, wenn jetzt alles nach Plan läuft, wird dann Ende des Jahres so kommen und dann wird das zweite Buch auf Deutsch im Januar direkt erscheinen und ich mache das im Januar, weil wegen der ISBN, ich will mir noch keine Verlags-ISBN-Nummer holen. Ist eigentlich ziemlich easy, aber habe ich noch nicht so weit gedacht. Und deswegen habe ich gesagt, mache ich einfach Buch 2 in den Januar, dass ich dann die ISBN fürs nächste Jahr habe. Und dann habe ich nebenher noch so ein paar andere Sachen schon geplant. Also ich arbeite sogar schon gerade an den Seiten, an ein paar Seiten für den nächsten Comic. Also geplant ist da
auf jeden Fall. Also nach Zinnober, das nächste Comic.
Ja, also es gibt 2 Projekte, an denen ich gerade arbeite, die nach Zinnober gemacht werden. Eins davon wird ein Webcomic sein, der dann kostenlos im Internet erstmal verfügbar sein wird. Wo ich dann den klassischen Kickstarter-Weg gehe. Also, dass ich dann erstmal als Webcomic mache und wenn ich dann genug Leser habe, dass ich es dann als Kickstarter gedruckt mache. Und hoffe, dass ich mich bis dahin gut genug etabliert habe, dass ich mich auch ein bisschen größere Auflage trauen kann. Und dann habe ich dann vielleicht auch ein bisschen Puffer, auch mal auf Messen ein bisschen präsenter zu sein. Also Projekte sind geplant und wie gesagt, Zinnober ist schon, ich bin jetzt gerade dabei, die letzten Seiten für Heft 2 abzuschließen. Also zu Beginn der Kampagne werde ich wahrscheinlich schon an Heft 3 arbeiten. Das heißt, von meinem Teil der Zeichnung, also der Bleistiftzeichnung wird dann schon 2/3 fertig sein zu Beginn der Kampagne. Und die Hälfte ist auch schon fertig geinkt und Ilaria ist auch schon dabei, die nächsten Seiten zu kolorieren. Also Heft 2 ist im Prinzip schon unterm Teppich und jetzt wird bald schon mit Heft 3 angefangen. Also das Material, das in dem Buch für Zinnober sein wird, ist schon fast fertig. Und von daher bin ich da, kann ich da schon fast einen Garant geben, dass das Ding rechtzeitig fertig wird.
Sind denn Stretch Goals schon irgendwie angedacht oder mal drüber nachgedacht?
Stretch Goals, ich habe so ein paar Kleinigkeiten überlegt. Also ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal die drei Illustrationen, die erstmal zum Main Kickstarter gehören von der Sarah und von Gabriel und von Tommy, also zwei deutschen Künstlern und einem aus Chile. Und dann überlege ich, also ich werde vielleicht mehr Seiten, mehr extra Seiten reinpacken, dass das Ding einfach ein bisschen besser wird, wird vielleicht dann noch ein paar eigene Illustrationen vielleicht noch kostenlos für jeden dazu packen, wenn es wirklich boomt, aber ich versuche wirklich realistisch und auf dem Teppich zu bleiben. Ich habe ja Kickstarter die letzten 4 Jahre sehr ausführlich studiert und seit Kickstarter, ich glaube letztes Jahr, Anfang letztes Jahres, glaube ich, in Deutschland auch etabliert worden oder gestartet worden, habe ich es sehr ausführlich beobachtet und ich gehe davon aus, dass das so ist, ich dieses Ziel erreiche, aber es auf dem Teppich bleibt und nicht weiter boomt. Ich meine, ich freue mich natürlich, wenn es mehr wird und hoffen tue ich das dann wahrscheinlich auch, aber ich versuche schon realistisch zu denken und deshalb habe ich mir noch nicht so viel Gedanken über Stretch Goals gemacht, aber wenn das Ding dann doch boomt und ich positiv überrascht werde, werde ich mir auf jeden Fall was einfallen lassen, worüber sich die Leute dann auch freuen.
Ich werde es nochmal entsprechend verlinken, aber wenn man dich auf den sozialen Medien finden will, bei Twitter bist du auf alle Fälle zu finden unter @singralf, verlinkt nochmal.
Ja.
Gibt es eine öffentliche Facebook-Geschichte und Instagram und was gibt es da für, was es noch so gibt?
Oh, es gibt eine Menge bei mir. Also gepflegt wird am besten mein Twitch-Kanal tatsächlich. Da streame ich so ungefähr 3-mal die Woche, wie ich an meinen Seiten arbeite. Also du hast ja eben schon erwähnt, es gibt im Kickstarter das Making-of von dem Nick Klein und es gibt ein Video zu dem Inken und dem Kolorieren. Und wer sich dann meinen Anteil auch angucken will, der kann dann halt in meinen Stream gehen auf Twitch, den kann ich ja auch dir geben, den Link. Da bin ich 3-mal mindestens die Woche, wo ich dann live an meinen Seiten arbeite, wo die Leute mich dann auch, deswegen mag ich Twitch so, da können die Leute mich auch direkt im Chat anschreiben und mir Fragen stellen und fragen, hey, warum machst du das, wie machst du das? Und da kommen fast täglich Fragen und dann schweift das manchmal aus, dass ich dann fast täglich irgendwie ein großes Tutorial mache für meine Zuschauer. Und das finde ich aber so klasse an Livestreaming und vor allen Dingen an Twitch. Und das ist, finde ich, noch viel transparenter vor allen Dingen als so ein Making-of-Video. Da lege ich die meiste Energie momentan rein, weil ich vor allen Dingen den direkten Kontakt zu den Interessenten habe, zu den potenziellen Konsumenten, aber auch einfach nur, also ich habe nichts dagegen, wenn da einer hinkommt, der das nicht kaufen will, aber sich trotzdem dafür interessiert. Und dann finde ich den Kontakt viel, viel besser dort, als wenn ich irgendwo ein Video hochlade und die mir dann irgendwann Kommentare schreiben. Und dann habe ich eine Facebook-Seite für Zinnober, ich habe eine Facebook-Seite für mich, also eine Künstlerseite, aber die pflege ich sehr schwach. Ich habe eine private Facebook-Seite, ich nehme fast jede Freundschaftsanfrage an und mache auch meine private Facebook-Seite viel mehr Promo als auf meiner Künstlerseite. Dann habe ich Instagram, aber Instagram bin ich sehr faul für. Twitter ist, finde ich, sehr stark, weil Twitter sehr viel Smalltalk ist und ich gerne Smalltalk mache. YouTube-Kanal baue ich gerade auf, aber da will ich auch so Content machen, wo ich Comics von anderen reviewe und dann habe ich auch selbst mal Podcasts letztes Jahr viele gemacht, aber ich will jetzt auf YouTube-Videos umsteigen und Video-Reviews machen. Dabei bin ich halt noch dabei, meinen YouTube-Kanal aufzubauen. Ich habe erst 20 Abonnenten und 2 Videos hochgeladen.
Das ist ein guter Schnitt. Nächste Video sind es 40. Man muss es halt so sehen.
Und wo du vorhin das Thema hattest, Comics mit deutschen Setting, da habe ich letztens ein Review gemacht zu Nick Kleins Dancer, was er vor ein paar Jahren rausgebracht hat bei Image.
War dieses Zeitreisending, ne?
Nee, Dancer ist kein Zeitreisending. Das ist ein Spionage-Action-Thriller, das nie auf Deutsch erschienen ist. Meiner Meinung nach eine Schande.
Noch nicht. Ich habe im Deutschen mag nichts heißen.
Sollte sich aber ein deutscher Verlag mal die Mühe geben, sich das anzugucken, weil das Ding ziemlich gut ist. Und dann habe ich mir auf Nick es anraten, mal, also er hat mich gefragt, hast du mal einen Dancer reingeguckt? Da habe ich gesagt, nein, aber hab dann auf Comixology das Ding geholt und fand ich so klasse, dann habe ich mir das Thread bestellt. Dann habe ich dann, es ist ausgeahndet, da war ich mitten im Stream und dann habe ich die Kamera angestellt und habe dann vor meinen Zuschauern ein 40-Minuten-Review über Dancer gemacht und das dann bei YouTube hochgeladen. Und das kam sehr gut an, weil ich vor allen Dingen, ich glaube, als jemand, der selber Comics macht, einen etwas anderen Blick habe auf die Materie und vor allen Dingen visuelle Sachen auch anders betrachte und analysiere. Und ich glaube, das kommt in dem Video ganz gut rüber. Und da kann man vor allen Dingen als jemand, der selber das Handwerk lernen will, das mal ein bisschen anders betrachten und vor allen Dingen verstehen, was einen guten Comic visuell ausmacht.
Das ist dann so aber ebenfalls zu finden unter, also einfach Ralf Singh bei, ich habe gerade mal nebenbei geguckt, bei YouTube eingibt, dann wirst du quasi dort ausgespuckt und dort ist eben dieses von dir eben angesprochene fast 40 Minuten Dancer von Nick Klein zu finden.
Gib mir große Mühe, dass man mich einfach googeln kann. Also man braucht schon fast nicht meine Links, man kann mich ziemlich gut googeln. Da gebe ich mir sehr viel Mühe, dass ich meinen richtigen Namen benutze. Es gibt sehr viele, die benutzen Künstlernamen, aber davon habe ich mich schnell distanziert, einfach weil man mich dann einfacher findet.
Ich denke mal, das sollte über die Kickstarter finanzierbar sein. Wie gesagt, schaut nochmal auf die Kampagne, ist nochmal entsprechend verlinkt. Dort gibt es, wie gesagt, jede Menge an kleinen Bonus-Content, der sich auch lohnt. Selbst wenn man das Ding dann nachher nicht mit Unterstützung finanzieren will, jede Menge an wissenswerten kleinen Sachen zu finden, wer sich beteiligen will. Dort gibt es auch, weil es ja doch der ein oder andere gibt, der auch diese Original-Bleistiftzeichen oder überhaupt Skizzen, oder wie sagt man das doch, Original-Grundzeichen für ein Cover, gibt es auch einen Markt dafür. Also wer das haben will mit 150 Euro, was relativ günstig ist, kriegt man die Original-US-Ausgabe Nummer 1.
Die Preise stehen noch nicht fest.
Achso. Also wenn es teurer sein sollte, also, dann wisst ihr, also ich würde es fast teurer nehmen, aber...
Thorsten hat mir ja gesagt, ich soll da ein bisschen näher nehmen, weil ist ja nicht nur so, dass man für diese 150 Euro, so wie ich es gerade eingestellt habe, die Originalzeichnung bekommt, nein, man bekommt auch noch alles andere, was davor in dem Kickstarter-Ding drin ist. Und man bekommt noch das Buch und die ganzen Prints und alles andere dazu. Und da meinte Thorsten, dass es vielleicht 150 ein bisschen zu günstig ist.
Wollte ich gerade sagen. Allein für das US-Cover, also die Original-Bleistift-Zeichnung, ist das, denke ich mal, schon ein guter Preis. Und wenn man dann noch das Buch, also wie gesagt, 150 Euro ist Verhandlungsbasis. Mal gucken, was hinten bei rauskommt. Schaut einfach mal.
Ich will noch für Heft 2, woran ich ja gerade sitze, das Cover am Wochenende jetzt machen. Das heißt, es wird nicht nur das Cover von Heft 1 geben, sondern wenn die Kampagne nächste Woche startet, auch das Cover von Heft 2. Und dann kann man sich auch noch, wenn man sich nicht das große Cover original holen will, weil die sind limitiert, es gibt ja von beiden nur eins, kann man sich auch noch eine normale, reguläre Originalzeichnung, eine Bleistiftzeichnung von mir holen. Die mache ich dann aber tatsächlich so günstig, wie sie ist, für deutlich weniger Geld. Und da kann dann auch jeder ein Original ergattern zur Not. Die Premiere, wenn das Kickstarter gelaufen ist und ich alle Bücher rausgeschickt habe, wird dann werde ich in Stuttgart sein im Juli. Dies Jahr vom 29. Juni bis zum 1. Juli ist Stuttgart die Comic-Messe und da bin ich dann auch und da kann man sich das Ding auch, wenn man sich das Ding nicht über Kickstarter haben will, auch bei mir persönlich holen und da kann man sich dann auch einen Sketch bei mir holen. Also man muss nicht auf Kickstarter sich jetzt stürzen, wenn man Interesse an Zinnober hat. Man kann dann auch bei mir dann an den Stand kommen und vielleicht auch erstmal reinblättern. Aber
oder noch besser, man nimmt das Buch über Kickstarter mit, die kommt mit dem Buch zu dir und diejenigen, die das gemacht haben, die kriegen eine gratis Skizze von rein.
Ich sag mal so, wenn die Kickstarter-Kampagne funktioniert, ne, ich will ja immer versuchen, mal auf dem Teppich zu bleiben. Also wenn die Kickstarter-Kampagne läuft, dann kriegen die Backer von mir sowieso ganz viele Extras. Wenn je besser es läuft, desto mehr kann ich auch ehrlich, werde ich vielleicht
Postkarten. Das mit dem Verkaufen müssen wir nochmal üben. Das muss beim nächsten Mal ein bisschen besser klappen. Aber eins, sonst kriegen wir bestimmt Ärger. Wir müssen deinen Co-Autor, wir haben den zwischen den Zeilen immer schon mal erwähnt, der ist eigentlich auch dran schuld, dass ich mit diesem Podcast mache.
Thorsten Bochhaus. Ich kann ja kurz erwähnen. Genau, der Thorsten ist, mit dem bin ich damals über den Dennis in Kontakt getreten. Also der Dennis Lehmann, der ja bei Plem Plem viel Kolorien und mittlerweile auch selbst für andere koloriert. Mit dem bin ich irgendwann an Thorsten gekommen und habe mich mit Thorsten viel über Independent-Comics auch unterhalten. Und wir haben ähnlichen Geschmack und haben ähnliche Qualitätsansprüche. er ist mehr so der Strenge und ich bin eher so der Naive meistens. Aber ich finde, wir haben eine sehr schön ergänzende Chemie. Und ihn habe ich dann auch direkt angehauen, als ich mit Zinnova gestartet habe, ob er da nicht als Editor dazukommen will, weil ich bin jemand, der sehr gerne es mag, wenn mir jemand Kritik um die Ohren haut, die wirklich gut ist. Ne? Also ich finde das nicht in Ordnung, wenn jemand sagt, du bist scheiße, aber ich finde es in Ordnung, wenn jemand sagt, du bist scheiße, weil du das und das gemacht hast. So, damit kann ich immer was anfangen.
Meinst also konstruktive Kritik ist immer gerne gesehen.
Genau. Und ich bin das auch vom US-Markt her gewöhnt, dass wir hatten damals bei Anarchopolis, bei Heavy Metal hatten wir auch eine Redakteurin, die wir separat dazu selbst angeheuert hatten, die mir vor allen Dingen auch Feedback gegeben hat, und der Autor hat mir auch immer Feedback gegeben. Das hilft mir. Ich bin ja noch sehr viel am Lernen und manchmal ist man auch betriebsblind und manchmal macht man die Nacht durch und sitzt dann bis 6 Uhr morgens da und weiß gar nicht mehr wirklich einzuschätzen, wie gut das noch ist, was man gemacht hat. Und dann hilft es, wenn man das dann abends oder nach getaner Arbeit an jemanden schickt. Und wenn man dann aufsteht, kriegt man irgendwie eine fette Klatsche. Du hast Scheiße gebaut und du hast das und das vergessen und du musst das und das machen. Und deshalb wollte ich von Anfang an in Zinnober auch einen Editor drin haben. Und da habe ich den Thorsten gefragt, ob er das machen will. Und nachdem dann unser Autor abgesprungen ist, habe ich ihn gefragt, ob er nicht als Co-Autor mit mehr machen kann und auch will. Und dann war er auch mit dabei und jetzt machen wir das Ding zu zweit. Also
Und wie läuft das? Wie muss man sich die Arbeitsteilung vorstellen? Du hast den groben Mainplot, wirfst du ihn quasi vor die Füße?
Also wir haben schon fast auch, also ich habe einen sehr klaren Plan gehabt, worauf Zinnova hinausläuft, ne? Worauf das mit Claires Rache hinausläuft, dass Claires Rache generell erstmal das zentrale Thema ist. Habe mir auch schon klare Vorstellungen gemacht, die erste Hälfte soll in London spielen, zweite Hälfte in Afrika und dann gibt es Drachen und dann wird das und das noch hinzukommen. Und dann haben wir beim Pitchen halt schon, also vor dem Pitch halt ein ausführliches Worldbuilding gemacht und viel ausgetauscht und Thorsten jetzt mittlerweile machen, haben wir das für Skript 2 so gemacht, dass ich im Grunde mit ihm zusammen mich unterhalte, wie stellen wir uns das nächste hervor. Dann werft er Ideen rein, ich werfe Ideen rein, wir gucken, wie wir die kombinieren können. Jeder hat irgendwie seine eigenen Ideen und dann streichen wir das gegenseitig. Das ist sehr viel Kill Your Darlings bei uns, aber ich finde, das gehört dazu. Und irgendwann haben wir dann einen gemeinsamen Plot. Und dann schreibt er im Prinzip diesen Plot auf und schreibt meistens auch das in Dialogform. Er schreibt schon Dialoge, die er im Kopf hat, auf. Und ich konstruiere dann daraus ein Skript. Ich mache dann die Seitenaufteilung, die Panelaufteilung baue ich dann auch schon sehr strukturiert auf. Und dann geht er nochmal drüber und sagt mir, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Und dann gehe ich nochmal drüber und dann gibt er nochmal einen neuen Dialog und dann baue ich den neuen Dialog um. Und dann mache ich irgendwann die Layouts da guckt er sich die an und kann es auch vorkommen, dass wir bei den Layouts feststellen, dass irgendwas nicht funktioniert, dann gehen wir nochmal zurück an dem Skript und arbeiten dran und dann machen wir die Seiten fertig und bei Heft 1 haben wir dann, als das Heft fertig war, festgestellt, da fehlte noch etwas und dann haben wir lange überlegt und dann haben wir nochmal zwei Seiten dazugepackt dadurch hat das Ende auch vor allen Dingen besser funktioniert. Und das ist immer so ein Hin und Her, das ist immer, wir denken zusammen darüber nach, wir geben unsere Gedanken in den Topf und gucken, was dabei rauskommt. Also es ist ein sehr starkes Hin und Her und deswegen würde ich Thorsten durchaus als gleichwertigen Co-Autoren mit reinbringen in meinen Arbeitsprozess.
Gut, jetzt hätten wir das auch abgehakt. Muss ja auch sein, man soll ja auch entsprechend die Beteiligten würdigen.
Genau, und dann habe ich noch Christian, mein Inker, der ist aus Chile. Dann habe ich die Lage.
Jetzt ganz kurz, ich wollte gerade Schluss machen. Meine Podcasts funktionieren immer so. Ich mache Schluss und dann fällt mir das ein oder andere noch ein. Das kenne ich von meinem Podcast. Ist ja vollkommen legitim. Jetzt gehen wir mal von oben nach unten durch nochmal. Wie kommt man an jemanden, der aus Chile für dich dann arbeitet?
Also an Christian bin ich ganz klassisch gekommen. Ich habe auf diversen Foren Jobausschreibungen gemacht. Ich habe gesagt, ich suche einen Inker. Und da habe ich ganz klar gesagt, ich will, dass mir jemand, dass die Leute, die Interesse haben, meine Seiten zu inken, mir 5 Portfolio-Seiten schicken als Anhang in eine E-Mail. Und dann habe ich mir ganz klassisch das durchgeguckt, habe das mit Thorsten besprochen. Und er und ein anderer Inker, und zwar der Inker, der The Changer auch inkt, der Tommys Sachen auch inkt, waren dann beide in der engeren Auswahl. Haben wir von beiden natürlich bezahlt, Probeseiten oder eine Probezeichnung machen lassen, und die von Christian kamen besser an. Die haben mehr den Vibes entsprochen, die wir uns vorgestellt haben für Zinnober. Also beide Inks waren einwandfrei gut, aber Christian war mehr diese Richtung, die wir brauchten für Zinnober. Und Ilaria war eine Katastrophe zu finden. Oh, das war echt eine Odyssee. Wir haben erstmal nach Koloristen allgemein gesucht und 3 Monate lang habe ich gesucht und irgendwann es waren am Ende ein paar Kandidaten, die uns gefielen, aber die hatten alle nicht Zeit oder die hatten alle die waren nicht verfügbar zu dem Zeitraum. Und irgendwann bin ich dann in eine Facebook-Gruppe gegangen für Comic-Koloristen, die irgendwie 3000 Mitglieder hatte, und bin dann in die Mitgliederliste gegangen und habe da jeden Namen durchgegoogelt, ob einer von denen, welche von den Koloristen wirklich sind und welche tatsächlich ein Online-Portfolio haben. Und das habe ich dann ein ganzes Wochenende durchgezogen, so ganz crazy, stundenlang. Ich habe 3000 Namen durchgeklickt, dann wirklich. Und ich glaube, irgendwie bei Name 400, 500 bin ich dann irgendwann auf Ilaria getroffen, habe dann ihre Online-Galerie gefunden und habe sie dann angeschrieben. Ich habe da auch noch ein paar andere Koloristen gehabt, die haben wir auch angeschrieben, haben dann alle auch wieder bezahlt, eine Probeseite machen lassen, und die von Ilaria war am besten. Und Ilaria ergänzt sehr gut unsere, also Christian und meine Zeichnung, und die wird immer besser. Also ein Heft 2 haut die gerade ein paar Sachen raus, da wird einem echt schwindelig. Und das Video, was im Kickstarter ist, ist ja eine sehr aktuelle Seite sogar. Und da sieht man ja schon, auf welchem Niveau sie mittlerweile koloriert. Und das ist echt ein Goldgriff gewesen. Und Taylor, unser Letterer, den kannte ich von Heavy Metal schon. Mit dem habe ich zusammen Narcopolis gemacht. Der Taylor, der ist extrem tüchtig und der macht ja extrem viel. Der hat zum Beispiel Batman Endgame von Greg Capullo und Snyder gelettert, hat er komplett gelettert, die ganze Storyline. Und auch viele andere Sachen bei DC, bei Marvel hat er sogar auch mal gearbeitet. Er hat auch ein anderes Projekt bei Heavy Metal gelettert. Auf jeden Fall, den kannte ich damals von Narcopolis. Und ich bin mit jedem aus dem Team damals noch in Kontakt heute, mit einigen sogar noch täglich. Und dann habe ich Taylor irgendwann gefragt, ey Taylor, hast du nicht Lust, auch mein Projekt zu kolorieren und zu lettern? Und habe ich ihm dann gesagt, ob er auch Lust hätte, das auf Deutsch zu machen. Und hat er erstmal gezögert, weil es natürlich eine Sprache ist, die er gar nicht versteht. Und hat er aber gesagt, halt nur unter der Voraussetzung, dass ich ihm natürlich auch klare Skripte gebe, wo er nicht groß Google Translate braucht, um das zu verstehen. Das heißt, die Anweisungen sind immer noch auf Englisch, aber die Dialoge sind dann auf Deutsch, und dann kriegt das trotzdem hin. Ich meine, bei Panini sind die Letterer ja auch in Italien und können meistens kein Deutsch. Die Übersetzer schicken das, sondern die Letterer, und die machen das. Deswegen ist das nicht jetzt gerade ganz neues Gebiet, das Letterer in einer anderen Sprache lettern müssen, aber für Taylor war das halt Neuland. Aber hat er dann gesagt, macht er auch, und jetzt macht er halt das Lettering fürs Deutsche und fürs Englische. Und da er zuerst immer das Lettering fürs Englische macht, hat er zumindest schon mal grob immer die Sprechblasen setzen muss, die dann nur mal ein bisschen von der Größe anpassen und dann die Schrift einfach noch, also den Text einfach nochmal wechseln. Und von daher ist das für ihn sogar recht einfach, das in beiden Sprachen zu machen. Und auf Marc als Übersetzer bin ich getroffen, weil es der einzige Übersetzer ist, neben den Henning, der Mr. Kill er macht, aber und auch als Übersetzer tätig ist. Und Thorsten macht auch Übersetzungen, aber Marc ist so ein anderer Übersetzer, den ich zufällig kannte und mit dem ich mich sehr viel fast täglich austausche. Und habe ich den einfach gefragt, aufgrund dessen, dass er halt auch ein Portfolio vorzuweisen hat an wirklich vorzeigbaren Übersetzungen. Und weil Thorsten halt keine Zeit hatte, das selbst zu machen, habe ich dann Marc angehauen, und dann ist er jetzt auch mit an Bord. Und er hat mir sowieso immer zwischendurch Feedback gegeben. Ich tausche mich mich ja privat auch sehr viel mit ihm aus und von daher war das dann auch schnell, dass er an Bord war. Und so habe ich dann mein Team zusammengestellt und war ist spannend und ich würde auch künftige Projekte wieder in Teams machen, nur wahrscheinlich in kleineren, weil ich vorhabe, vor allen Dingen mein nächstes Projekt auch selbst zu kolorieren und komplett zu inken. Da wird das Team ein bisschen schrumpfen, aber wird auch wieder Teamarbeit sein.
Kleiner Tipp am Rande, wenn du noch einen deutschen Letterer suchst, der auch mittlerweile, also der hauptberuflich quasi auf dem US-Markt lettert, Thomas Mauer, habe ich auch interviewt, kannst du auch nochmal nachhören, der sitzt
ja, in... Ja, habe ich auch von der, ich glaube, die Sarah hat mich mal auf den angehauen, genau. Aber mit Taylor bin ich halt persönlich befreundet und darum ist er für mich halt meine erste
Wahl. Vollkommen legitim.
Ja, so läuft der Comic-Markt, habe ich ja vorhin schon gesagt, viel über Freundschaften und persönliche Kontakte und Taylor ist ein Fachmann, ne? Er hat die Erfahrung, also ihn haue ich nicht nur an, weil ich ihn mit ihm befreundet bin, sondern weil er auch die Expertise hat, ne? Und es passt halt, also deswegen ist Taylor da mein erster Ansprechpartner, also unabhängig davon, ob er jetzt Deutsch oder Englisch kann.
Hast du das Gefühl eigentlich an Zinnober zu wachsen, also auch vom Artwork her, oder bist du mittlerweile ausgereift, ist man nie, aber auf einem Status, wo du sagst, erstes Heft wird von der Qualität genauso gut sein wie letztes, sechste Heft?
Es ist eher das Gegenteil. Also Zinnober ist ja gerade dazu gemacht gewesen, für mich als Herausforderung neue Sachen zu lernen. Also eine der Teilentscheidungen, warum ich Drachen als Antagonisten gewählt habe, ist, dass ich einfach mal auch Drachen zeichnen wollte und mich fordern wollte. Dass es zum Beispiel einen Hund in Zinnober gibt, war dann auch mehr so ein Gag, dass ich gesagt habe, ich brauche irgendwas, was mich fordert als Zeichner. Und ich habe noch nie bis dahin Hunde gezeichnet. Und dann war plötzlich ein Hund plötzlich Teil des Castes. Und in jedem Heft versuche ich quasi, mich neu zu fordern. Und jetzt in Heft 2 bin ich der Meinung, habe ich mich schon extrem weiterentwickelt. Und für Heft 3 habe ich auch viele neue Pläne. Und bei der Story und bei dem Skript versuche ich auch gezielt, mir Sachen auszusuchen, die mich neu fordern. Also dass ich mich weiterentwickle, ist das Hauptziel von Zinnober.
Und aber das muss ich sagen, dass als, wie gesagt, immer als Laie, der das nur als aus der Konsumerbranche sieht, merkt man diesem ersten Heft auch schon an, also gefühlt, dass da gegen Ende auch ein anderer Umgang mit Grafik, klingt das mal ein bisschen doof, aber irgendwie wie stattfindet, was schon eher so in die professionelle Richtung dann geht, gefällt mir auch immer besser. Also mit zunehmender Seite bin ich sehr gespannt, wie das dann sich weiterentwickelt.
Also ich glaube, zwischen Seite 1 und der letzten Seite liegen, glaube ich, fast 2 Jahre an Zeichenentwicklung. Also so lange habe ich in Heft 1 noch gesessen. Und dann haben wir auch mittendrin im Heft nochmal Seiten überarbeitet. Es gibt auch mitten im Heft Seiten, die ich später gemacht habe, die dann auch wesentlich weiter entwickelter aussehen. Das sieht man auch bei Ilarias Colo. Also nicht nur meine eigenen Sachen versuche ich weiterzuentwickeln, sondern mein Team geht es genauso. Ilarias Colo entwickelt sich im Laufe des Heftes auch gewaltig weiter. Und auch Christian wird mit mir auch immer wärmer. Die Beziehung zwischen Inker und Bleistiftzeichner ist, finde ich, nochmal ein besonderes Ding, weil er auch meine Sachen auf einer ganz anderen Ebene verstehen muss, und um die zu interpretieren mit seiner Arbeit. Und je länger wir zusammenarbeiten, desto wärmer werden wir. Und Christian haut mich auch manchmal so an, hey, kann ich das und das machen, so als Experiment. Der ist sehr experimentierfreudig. Und das sieht man dann auch noch an Heft 2. Also Heft 2, finde ich, ist nochmal ein gewaltiger Sprung. Also wer Heft 1 gut findet, wird Heft 2 besser finden, weil Heft 2 gewaltige Entwicklung stattfinden wird. Und ich hoffe, das schaffen wir auch nochmal bei Heft 3 und so weiter. Also ich mache ja auch nebenher immer Kurse und Studien und lerne von anderen und studiere Comics, Layouts. Ich beschäftige mich sehr intensiv mit der Materie auf allen Ebenen, sei es zeichnerisch, illustrativ, inhaltlich, also erzählerisch oder halt auch wirklich comicbezogen, versuche ich mich immer weiterzuentwickeln.
Eine Geschichte, die wirklich packt von der ersten Seite, spätestens wenn der Drache auftaucht, ich muss das nochmal strapazieren, aber auch so inhaltlich und die Charaktere und wie sie sich entwickeln, ich finde es sehr spannend und wie gesagt, es ist auch schön, wie du schon sagtest, also man merkt es auch als Leser, wie diese Evolution des Kreativen dahinter stattfindet. Und das muss man auch mal loben und sagen. Und ich bin halt wirklich, das finde es halt genial, dass man so als in der Indie-Szene quasi aus Deutschland auch so über den großen Teich springt und quasi seine Hefte in einem Verlag publiziert und dort an den Mann bringt. Und das muss man auch erstmal können. Das kann auch nicht jeder. Und vielleicht.
Es ist mir tatsächlich einfacher gefallen, als in Deutschland einen Verlag zu finden. So plötzlich das anhört, aber ich
habe sind sie auch irgendwie experimentierfreudiger oder leichter bereit, eben ja, in dieser Branche was zu investieren.
Sie haben halt einen etablierten Markt, der selbst produziert. Der deutsche Comicmarkt besteht ja zum größten Teil daraus, Produkte aus dem Ausland einfach nur zu übersetzen. Es gibt, wenn man jetzt den Indie-Markt in Deutschland wegnimmt, nicht viele Eigenproduktionen, die übrig bleiben. Es gibt so ein bisschen den Graphic Novel und ein bisschen Manga-Markt. Und bei CrossGold und Splitter gibt es hier und da was Eigenes, aber das stellt schon prozentual eher die Minderheit dar. Und in den USA ist es genau umgekehrt. Ne? Der US-Markt produziert mehr, als dass er importiert. Und deswegen ist es da einfacher, meiner Ansicht nach und meiner Erfahrung nach. Und ich habe ja jetzt den zweiten erfolgreichen Pitch durchbekommen. Damals bei Heavy Metal hat es sofort geklappt und jetzt bei Scout auch. Also, und in Deutschland ist es, finde ich, schwieriger, den Anschluss zu finden. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach nicht so viel Kontakt in Deutschland habe wie in den USA, aber so mein Gefühl ist eigentlich, in den USA ist der Markt viel offener für Eigenproduktion oder für neue Produktion.
Gibt es einen Traumverlag, wo du gerne mal was publizieren wolltest?
Oh ja, Image. Also Image. Wenn ich es aussuchen könnte bei Image und momentan speziell sogar bei Skybound, das ist ja die Abteilung, die Robert Kirkman bekommen hat oder gegründet hat, nachdem er zum Partner wurde. Also er hat ja mit Walking Dead quasi den Verlag so nach oben gepusht. Und dann haben die ihn ja zum Partner gemacht. Und er macht ja nicht nur The Walking Dead, er macht ja auch viele eigene Sachen. Und gerade dieses und letztes Jahr hat er jetzt sogar noch neue Serien gestartet und hat die alle unter dem Skybound-Label. Und da gefallen mir ein paar Titel richtig stark. Und ich weiß ja zum Beispiel, dass das CrossCult einen Exklusiv-Deal mit Skybound hat, dass die Titel, die bei Skybound erscheinen, quasi, dass das CrossCult da so die Erstrechte hat, die zu importieren in Deutschland. Und ich glaube, wenn ich bei Skybound wäre, müsste ich mir auch keine Gedanken mehr machen, einen deutschen Verlag zu finden.
das wäre.
Ja, aber nee, Skybound, da würde ich mich sehr heimisch fühlen, weil da momentan auch ein paar meiner Lieblingstitel erscheinen. Das wäre so wirklich der Traumverlag.
Das ist der Rausschmeißer nochmal. Was sind deine aktuellen Lieblingstitel? Nicht Indie, sondern vielleicht so doch schon halbwegs Mainstream.
Also momentan ganz oben Extremity von Daniel Warren Johnson. Der hat einen Webcomic auch vor Jahren mal angefangen, der ziemlich gut ist, Space Mullets, und hat dann irgendwann auf einer Convention, ist er auf einen Image-Editor getroffen und hat da Extremity gemacht. Extremity erscheint gerade bei CrossCult, ich glaube vorletzte Woche ist bei CrossCult auf Deutsch erschienen und ist ein unglaublich guter Comic. Wird leider mit Heft 12 enden. Also als ich gelesen habe, dass mit Heft 12 zu Ende ist, habe ich so einen kleinen Wutausbruch gehabt, weil es momentan meine Lieblingsserie ist. Und dann würde ich Descender von Lee Meyer und Nguyen, ich kann seinen Nachnamen, Entschuldigung, nicht raussprechen, auch bei Image würde ich an Platz 2 stellen. Und einer meiner auf Platz 3, auch bei Image Comics, wäre God Country. Also das ist eine sechsteilige Miniserie gewesen. Ich glaube nicht, dass die auf Deutsch erscheinen wird. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann ist zwar nicht letztes Jahr erschienen, aber habe ich letztes Jahr gelesen, halt von Nick Klein Dancer, hat mich sehr beeindruckt. Und das sind jetzt alles Image-Titel. Mhm. Ansonsten mag ich so momentan von den größeren, also von Marvel und DC, habe ich zum Beispiel Vision von Tom King bei Marvel verschlungen. War sehr gut, und überhaupt, was Tom King auch bei DC momentan macht, da blätter ich gerne rein. Das war es eigentlich schon fast, was ich an Mainstream-Comics momentan lese. Ich überlege gerade, wo habe ich irgendwo
noch... Drehst du dich gerade um und guckst in dein Bücherregal?
Ja. Nee, tatsächlich Marvel, DC lese ich sehr wenig. Ansonsten lese ich Mangas auch momentan wieder gerne. Ich habe auch schon immer Mangas gerne verschlungen. Ich habe vor, meine Vagabond-Comics wieder aufzufrischen. Ich bin noch bei Band 10 und die Serie ist mittlerweile bei Band 33. Berserk will ich noch aufholen. Da hinke ich auch mittlerweile zurück. Und dann gibt es so ein paar Blueberry hole ich gerade viel nach von Jean Giraud noch. Aufgrund dessen, dass mein nächster Comic ein Western wird, mache ich quasi Blueberry-Recherchen und habe vor allen Dingen Girons ersten Arbeiten sehr ausführlich studiert. Und es ist vor allen Dingen interessant zu sehen, wie sich sein Stil weiterentwickelt. Ein paar andere franco-belgische Sachen habe ich da auch noch, sind auch Western. Annas Paradies sehe ich gerade, habe ich als deutsche Produktion da liegen. Habe ich mir sehr gerne geholt. Da muss ich auch mal weiter mitverfolgen. Also so ein bisschen was von allem. Also ich versuche mich nicht an einem Ding festzuhalten oder in eine Richtung. Ich lese querbeet überall alles, was mir irgendwie gefällt.
Das klingt doch schon mal vielversprechend. So, nun aber endgültig. In diesem Sinne. Ich hoffe, die Kickstarter-Kampagne wird erfolgreich sein. Wir werden uns gleich nochmal für Band 2 nochmal sprechen und nochmal ein wenig darüber philosophieren, was denn nun im zweiten Band kommt und nochmal ein bisschen drüber reden, wie die Kickstarter-Kampagne gelaufen ist. Ansonsten drücke ich dir die Daumen.
Vielen Dank.
Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Alle Links und wo ihr hin müsst, um den Kickstarter quasi Bonus abzuholen, beziehungsweise überhaupt über erstmal das Projekt zu unterstützen, ist entsprechend verlinkt. Und ansonsten googelt einfach mal Ralf Singh, da findet ihr ihn auf Twitter und Facebook und weiß der Teufel wo und entsprechend natürlich dort auch immer meistens in den festgepinnten Beiträgen auch der Link dorthin und alle nötigen Informationen, die ihr so drumherum haben wollt. In diesem Sinne, vielen Dank für das Interview, Ralf.
Jo, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mich gefreut.
Und hoffentlich bis bald.
Gewohnt.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao.